Reich und doch so arm. So heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte direkt mit einem Bibeltext beginnen aus dem Neuen Testament. Und der steht in Matthäus Kapitel 19 von Vers 16 an. Matthäus Kapitel 19 von Vers 16 an, eine ganz spannende Geschichte. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu Jesus: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Reich und doch so arm. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen wieder gelesen. Ein Land mit den ältesten Studenten und den jüngsten Rentnern. Ein Land, in dem man die kürzeste Wochenarbeitszeit hat und die meisten Urlaubstage im Jahr. Ein Land mit einer sozialen Versorgung, von der andere nur träumen können. Ihr Lieben, wusstet ihr, dass in Amerika zum Beispiel Hunderttausende nicht einmal eine Krankenversicherung haben? Und viele, viele keine Rente beziehen. Aber in diesem Land, in diesem reichen Land, Deutschland, ist so unendlich viel Not. Ich habe vor 46 Jahren meine erste Predigt gehalten. Und ein paar Jahre später habe ich dann meinen früheren Beruf ganz aufgegeben und bin seitdem nur noch als Evangelist tätig. Und war in vielen Ländern, habe viele, viele Menschen kennengelernt, mit vielen unter vier Augen gesprochen. Was habe ich in diesen Jahren für Not gesehen? Not im Leben junger Menschen. Und ich habe manchmal den Eindruck, je lauter die Musik, je schreiender die Farben, umso größer das Elend. Hinter der Maske vieler junger Menschen eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht. Was haben wir heute für ein Angebot, wenn es um Vergnügungen geht, auf dem Gebiet der Sexualität und so weiter und so weiter. Wenn man dann hineinsieht in die Beziehungen, in die Ehen, was habe ich für Not gesehen? Und manchmal habe ich da gesessen und mitgeweint, wenn ein Mann aus seiner Ehe erzählt oder eine Frau. Wie viele Tränen fließen jeden Tag? Jede dritte Ehe wird geschieden, bald jede zweite in Deutschland. Dazu kommen all die furchtbaren Krankheiten und viele, viele Menschen sitzen irgendwo im Altersheim, total vereinsamt, warten auf Besuch, aber es kommt keiner. Manche sind in Heilanstalten total abgeschoben, um sie kümmert sich überhaupt keiner mehr. Wir haben eben eine Geschichte gelesen aus dem Neuen Testament, das ist ja eine wahre Begebenheit. Von einem Mann, dem es sehr, sehr gut ging. Der hat mit all diesen Nöten, die ich eben hier aufgezählt habe, wirklich nichts zu tun. Er hatte alles. Er war sehr reich und er war noch jung. Er hatte alles. Er hatte wirklich alles. Das, wonach sich Millionen Menschen sehnen, das hatte er. Er hatte so viel, dass er keinen Wunsch mehr hatte. Als er zu Jesus kam, hat er zu Jesus gesagt oder hat gefragt, was fehlt mir eigentlich noch? Er hatte alles. Er war gesund, natürlich. Sonst hätte er Jesus um Heilung gebeten. Er war wahrscheinlich sehr gebildet und er hatte Einfluss, er hatte Erfolg und er war sehr reich. Das steht ja da. Wie fühlt sich eigentlich ein Reicher? Kann uns das mal jemand aus eigener Erfahrung sagen? Wie fühlt sich ein Reicher? Ich habe hier ein Zitat. Hört mal. Was man für Geld alles kaufen kann. Ein Bett, aber keinen Schlaf. Schmuck, aber keine Schönheit. Ein Haus, aber kein Heim. Medikamente, aber keine Gesundheit. Vergnügen, aber kein Glück. Esswaren, aber keinen Appetit. Luxusartikel, aber keine Kultur. Bücher, aber keine Intelligenz. Ein Kreuz, aber keinen Heiland. Eine Mitgliedskarte, aber nicht den Eingang in den Himmel. Wusstet ihr, dass in Deutschland mehr Tränen von Menschen, die zur Mittelschicht und zur Oberschicht gehören, geweint werden, als von armen Menschen? Das ist interessant. Wolfgang Heiner sagt, es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Geld nicht glücklich macht. Es beruhigt auch nicht. Im Gegenteil, Geld macht gierig. Goethe sagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Von Martin Luther stammt der Satz, für einen Christen gibt es nichts Gefährlicheres als eine Reihe guter Tage. Wisst ihr, 1985 war ich das erste Mal in Russland, einige Tage in Moskau und dann in Kirgisien, einige Tage in Frunze, Bischkek. Damals war das eigentlich nicht erlaubt. Ich bin als Tourist eingereist und habe in der Zeit doch viele Predigten gehalten, manchmal dreimal am Tag, sogar vor Tausenden von Leuten. Und dann kam ich zurück. Ich hatte immer diese Gebete in den Ohren von allen möglichen Leuten, die beten für die armen Christen hinter dem eisernen Vorhang, die auch so vieles verzichten müssen und die armen Christen hinter dem eisernen Vorhang. Und damals lief ja bereits diese Ausreisewelle und die nahm dann noch ganz mächtig zu. Und ich habe damals, nachdem ich da so einiges gesehen und erlebt hatte und dann sah, wie das hier in Deutschland weiterging, habe ich manchmal gedacht, vielleicht irren wir uns. Vielleicht irren wir uns. Ihr Lieben, ich habe Menschen beobachtet, die sind gekommen und sie haben angefangen zu bauen, schönes Haus, Verwandten haben alle geholfen, wunderschönes Haus, sodass all die Hiesigen rundherum neidisch wurden. Und dann haben sie in dem Haus 5 Jahre gewohnt und dann haben sie ein schöneres gebaut, ein viel schöneres, ein großes, wunderschönes Haus. Ich war dort zu Gast. Das andere haben sie inzwischen verkauft. Und jetzt haben sie ein schöneres Haus und sie haben fast keine Schulden. Es geht ihnen unheimlich gut. Sie überlegen, ob sie nicht noch ein Haus bauen sollten. Und wenn man dann manchmal etwas hinter die Kulissen sieht und in die Ehe hineinsieht und in die Familie hineinsieht, und etwas in die Herzen der Kinder hineinsieht, dann ist man manchmal ganz schön erschrocken. Reich und doch so arm. Pastor Kemner war einmal im Zug unterwegs und dann ging er in der Mittagszeit in den Speisewagen und wollte etwas essen. Er hatte eine lange Reise, er fuhr in den Süden. Und dann saß ihm gegenüber im Speisewagen ein steinreicher Mann, den kannte fast jeder Deutsche, ein Großindustrieller. Und Pastor Kemner erkannte ihn, als er das Gesicht sah. Ja, sind Sie nicht der so und so? Ja, der war er. Und dann gab es ein Gespräch da im Speisewagen. Und dann sagte Pastor Kemner zu ihm, Sie müssen ein sehr glücklicher Mensch sein. Das war natürlich ein bisschen Ironie. Sie müssen ein sehr glücklicher Mensch sein. Pastor Kemner wusste ja, das ist einer der reichsten Deutschen. Und dann sagte dieser steinreiche Mann, oh, Herr Pastor, Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Aber das merkte ich erst nach dem zweiten Herzinfarkt. Und dann hat dieser reiche Arme da im Speisewagen sein Herz ausgeschüttet. Pastor Kemner hat noch ein bisschen mehr erzählt. Also das war eine interessante Geschichte. Wie viele reiche Menschen gibt es, gesunde Menschen, erfolgreiche Menschen, die unglücklich sind. Wie viele erfolgreiche Menschen gibt es, die mit ihrem Leben nichts anfangen können. Geld macht nicht glücklich, sagt Wolfgang Heiner. Es beruhigt auch nicht, im Gegenteil, es macht gierig. Von dem Philosophen Kant stammt der Satz, alles ist nicht alles. Könnt ihr zu Hause weiter darüber nachdenken? Alles ist nicht alles. Ihr Lieben, wenn man uns jeden Wunsch erfüllen würde, angenommen, wir könnten uns alles wünschen, was wir wollten, wir kriegen noch 3 Tage Verlängerung, wir könnten uns alles wünschen, was wir wollten und jeder Wunsch würde erfüllt, dann würden wir nach 3 Tagen dastehen und wären immer noch nicht glücklich. Weil alles das, was diese Welt uns bieten kann, uns im tiefsten Herzen nicht zufriedenstellen kann. Dieser junge Mann, von dem ich gerade gelesen habe, der hatte alles. Der hatte wirklich alles, was man sich damals so wünschen konnte. Er hatte auch eine Religion, aber nicht irgendeine, sondern die beste, die es damals gab. Und er kannte die Gebote und er kannte sie nicht nur, sondern er hat sich die größte Mühe gegeben, nach den Geboten zu leben, weil er wusste, das lohnt sich, das ist gut. Er war zu klug, er war viel zu klug, um drauf loszuleben. Eisenhower, der frühere US-Präsident, hat einmal gesagt, wenn alle Menschen auf der Erde, wenn alle Menschen nach der Bergpredigt leben würden, dann hätten wir das Paradies auf der Erde. Kann man sich gut vorstellen, oder? Stellt euch einmal vor, kein Mensch würde lügen. Kein Mensch würde betrügen. Kein Mensch würde eifersüchtig oder geizig sein. Kein Mensch würde die Ehe brechen. Wir würden alle nach der Bergpredigt leben. Wir hätten wunderbare Zustände auf der Erde. Dieser junge Mann war zu klug, um drauf loszusündigen. Ihr Lieben, denkt da mal gut mit. Wer wirklich denken kann, kann eigentlich kein Kettenraucher sein. Wer wirklich denken kann und das auch tut, der kann eigentlich kein Alkoholiker sein. Wer wirklich denken kann und denkt, der kann eigentlich kein Hurer oder Ehebrecher sein. Er weiß, er merkt einfach, das lohnt sich nicht. Und dieser junge Mann, der konnte denken. Er hatte alles, wahrscheinlich hat er das geerbt. Und dieser Mann, der alles hatte, hat die Predigt von Jesus gehört. Er bleibt nach der Predigt zurück, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und dann fragt er Jesus, guter Meister, was fehlt mir eigentlich? Er weiß es selbst nicht, er hat keine Wünsche. Was fehlt mir? Er ist ehrlich, er ist fragend, er ist suchend. Vielleicht war er darum auch in die Evangelisation gekommen. Ich habe lange über diese Geschichte nachgedacht. Ein paar Dinge sind mir dabei wichtig geworden. Da wollen wir jetzt einmal zusammen drüber nachdenken. Erstens, er kam mit seiner Frage zur richtigen Person. Er kam nicht zu einer Sache, nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Religion, nicht zu einem Parteiprogramm, sondern er kam zur richtigen Person. Er sah, es gibt einen, der mir helfen kann. und der ist Jesus. Hast du das auch erkannt? Es gibt einen, der mir helfen kann, und der heißt Jesus. Punkt 2. Er kam mit der richtigen Einstellung. Er hatte schon so vieles ausprobiert. Und er hat gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Es gibt Reiche, die sind zu arm, die sind zu einsam. Es gibt erfolgreiche Menschen, die sind todunglücklich. Es gibt gebildete, gescheite Leute, die mit dem Leben nicht fertig werden. Wer gibt ihnen Antwort auf ihre letzten Fragen? Er kam mit der richtigen Einstellung. Er merkt, es ist nicht alles machbar, wie einige Leute behaupten. Er sah, es gibt etwas, das kann man nicht machen. Es gibt etwas, das kann man auch nicht lernen, das kann man nicht verdienen, das kann man nicht kaufen. Erlösung ist ein Geschenk. Das hat er erkannt. Damit kommen wir schon zum dritten Punkt. Er kam mit der richtigen Frage. Er kam mit der richtigen Frage. Diesmal ging es nicht um irdische Werte, um Geschäfte und Erfolg und so weiter. Er sah, es gibt etwas, das ist nicht von dieser Erde. Es gibt etwas, das nicht vergeht. Es gibt etwas, Frieden, Errettung, ewiges Leben, das kommt nicht von unten. Jetzt kommen wir schon zum vierten Punkt. Er bekam die richtige Antwort. Jetzt wird es ganz spannend. Er bekam die richtige Antwort. Guter Meister, was muss ich tun? Oh, wenn doch heute Abend viele mit dieser Frage hier säßen. Wie soll es weitergehen? Was ist die richtige Entscheidung? Was ist die klügste Entscheidung für mich? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Und wenn man dann damit zu Jesus geht und ihn fragt, guter Meister, was muss ich tun? Und jetzt Punkt 4, er bekommt die richtige Antwort. Eigentlich eine doppelte Antwort. Jesus sagt erstens, verkaufe alles. Und dann sagt Jesus zweitens, folge mir nach. Leute, die mit Jesus gingen damals, die hatten keinen Mangel. Also Angst musste er nicht haben. Aber diese doppelte Antwort, verkaufe alles und dann das zweite, folge mir nach. Warum hat Jesus zu diesem jungen Mann gesagt, verkaufe alles? Ihr Bibelleser, ihr Bibelkenner, gibt es noch eine andere Geschichte in der Bibel, im Alten oder im Neuen Testament, wo Gott von einem Menschen verlangt, dass er alles, was er besitzt, verkaufen, verschenken soll, um Gott wohlgefällig zu werden? Ihr Lieben, das gibt es nicht. Das ist die einzige Geschichte. Warum sagt Jesus zu diesem jungen Mann, verkaufe alles? Wenn er ein Trinker gewesen wäre, dann hätte Jesus sicher gesagt, hör auf mit dem Alkohol, mach Schluss damit, löse dich davon und dann komm zu mir, folge mir nach. Wenn er ein Hurer oder ein Ehebrecher gewesen wäre, dann hätte Jesus ihm sicher gesagt, löse diese Verbindung auf, Schluss damit, löse diese Verbindung auf und dann komm zu mir und folge mir nach. Wenn er ein Dieb gewesen wäre, dann hätte Jesus wahrscheinlich zu ihm gesagt, also er hätte nicht gesagt, verkaufe alles. Wenn ein Dieb gewesen wäre, hätte Jesus sicher zu ihm gesagt, gib die Ware wieder zurück, bring die Ware wieder zurück und dann komm und folge mir nach. Aber warum sagt Jesus denn zu diesem jungen Mann, verkaufe alles, was du hast? Das war doch sein ehrlicher Besitz. Wahrscheinlich hat er ein ganz großes Erbe angetreten. Und vielleicht war er selbst auch ein sehr weiser, gescheiter und fleißiger Geschäftsmann und hat sein Vermögen vielleicht noch vermehrt. Aber ich nehme an, weil er ja so eine gute Einstellung hatte und unbedingt Gott gefallen wollte. Ich denke, dass er ehrlich war in seinem Geschäft. Warum stellt Jesus sonst nie solche Bedingungen? Verkaufe alles. Warum in diesem Fall? Vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung. Wie ist das überhaupt mit dem Geld? Christ und Geld, wie passt das zusammen? Was sagt die Bibel dazu? Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Nur ganz kurz. Ihr Lieben, Besitz ist keine Sünde. Nirgends in der Bibel steht so etwas. Besitz ist keine Sünde. Aber hängen am Besitz und der falsche Umgang mit dem Besitz. In der Bibel wird uns von einem Mann erzählt, der war unheimlich reich. Er war steinreich. Er hieß Abraham. Abraham hatte einen Betrieb, hatte 318 Angestellte. Die waren sicher größtenteils verheiratet und hatten große Familien. Die waren alle in seinem Betrieb und es ging ihnen gut. Und Abraham diente Gott. Und Gott hat gesagt, Abraham ist ein Freund Gottes. Abraham gab den Zehnten und noch viel darüber hinaus. Abraham diente dem Herrn mit seinem Vermögen. Sag mal, wie viel muss man besitzen, um sein Herz daran zu hängen? Ich glaube, dass es manch einen Rentner gibt, der an seinem Besitz mehr hängt, als manch einen reichen Geschäftsmann, der das Herz am rechten Fleck hat und mit einem brennenden Herzen mit seinem Betrieb dem Reich Gottes dient und sich immer wieder Gedanken darüber macht, wie könnte ich noch mehr fürs Reich Gottes tun? Und vielen anderen Brot und das Leben ermöglicht. Besitz ist keine Sünde, sondern Hängen am Besitz. Der falsche Umgang mit dem Besitz. Warum sagt Jesus zu diesem jungen Mann, verkaufe alles? Warum hat er nicht einfach gesagt, folge mir nach? Dann hätte Jesus doch einen finanzkräftigen Mitarbeiter gehabt. Das hätten sie doch eigentlich gut gebrauchen können. Ihr Lieben, dieser junge Mann war kein gewöhnlicher Dieb. Dieser junge Mann hat nicht Menschen betrogen, sondern Gott. Er war ein Götzendiener und das ist etwas vom Schlimmsten, was passieren kann. Er hatte das Geld lieber als Gott. Er hatte die Gabe lieber als den Geber. Dieser ehrliche, saubere Mann lebte in Wirklichkeit in einer lebensgefährlichen Bindung. In der Bibel steht, 1. Timotheus 6, Vers 10, Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Und Jesus sagt in Lukas 12, Vers 15, hütet euch vor jeglicher Geldgier. Hütet euch vor jeglicher Geldgier. In Markus 10, wo diese Geschichte auch beschrieben ist, steht in Vers 21, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Jesus sieht heute Abend auch in dein Herz und in mein Herz. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und Jesus wusste, wenn dieser junge Mann nicht von seinen Aktien wegkommt, um es mal modern zu sagen, wenn dieser junge Mann nicht aus seinem Betrieb rauskommt, wenn dieser junge Mann nicht seine Filialen abstößt, wenn dieser Mann nicht von seinem unvorstellbaren Reichtum wegkommt, wird er es nie schaffen. Dieser Mann ist so gefährdet, den muss ich da rausholen. Verkaufe alles. Das hat Jesus zu ihm gesagt aus Liebe, weil Jesus sah, dieses Geld macht den jungen Mann kaputt. Der wird nie zum Ziel kommen. Manch einer kann damit umgehen und Gott mehr lieben als seinen Betrieb. Aber dieser junge Mann kann das nicht, der schafft das nicht. Den muss ich dann rausholen. Und aus Liebe sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles. Und ich gebe dir alles. Ich hatte einmal eine Zeltevangelisation in der Schweiz. An einem Abend kam eine junge Frau oder ein Mädchen in die Seelsorge, etwas über 20 Jahre alt. Wir hatten ein Gespräch allein unter vier Augen. Und da hat das junge Mädchen mir eine Geschichte erzählt. Also das war ganz schön gepfeffert. Das junge Mädchen arbeitet in einem Betrieb, in einem bekannten Betrieb, wo angeblich alles in bester Ordnung war. Der Chef verheiratet, eine gute Ehe angeblich, Kinder, Angestellte, alles lief wunderbar. Und sie war die Chefsekretärin. Und niemand ahnte etwas davon, dass sie ein Verhältnis hatte mit ihrem Chef. Und sie war so gebunden, sie konnte nicht mehr anders. Sie hat sich immer wieder vorgenommen, ich will das nicht, ich will doch nicht die Ehe kaputt machen. Der hat so eine liebe Frau und dann die Kinder und das Geschäft. Ich will das nicht. Und am Samstagnachmittag, wenn das Telefon läutete und er hat sie eingeladen zur Bootsfahrt, dann konnte sie nicht Nein sagen. Und dann ging es wieder raus mit dem Segelschiff aufs Wasser. Und so sündigte sie mit diesem Mann und niemand ahnte etwas davon. Dann hat sie mir gesagt, ich will das nicht. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, ich will Schluss machen. Hab's ihm gesagt und wenn er anruft, wenn ich seine Stimme höre, dann kann ich nicht mehr Nein sagen. Ihr Lieben, was macht man dann als Seelsorger? Jetzt gehen wir mal auf die Knie und beten zusammen, beten um Vergebung, dann nimmst du den Heiland auf und dann führst du ein neues Leben. Und am Montag kommt sie in die Firma und am nächsten Samstag geht das Telefon und dann? Ich habe überlegt und während sie redet, habe ich still gebetet, Herr, was soll ich sagen, was soll ich tun? Und da habe ich etwas getan. Ich habe dem Mädchen gesagt, ich gebe Ihnen jetzt einen Rat. Wenn Sie den befolgen, ich werde inzwischen für Sie beten, dann sehen wir uns morgen Abend hier wieder und dann sprechen wir weiter und dann beten wir zusammen. Da habe ich ihr meinen Rat gegeben. Sie gehen jetzt nach Hause, schreiben einen Brief, schreiben dem Chef, dass sie sofort die Firma verlassen möchten, obwohl sie einen Vertrag hatte. Sie bitten ihn darum, dass er sie aus diesem Vertrag entlässt. Schreiben sie, sie halten das nicht mehr aus. Sie wissen, dass sie sehr schuldig geworden sind, aber sie möchten seine Ehe nicht kaputt machen. Und sie möchten daraus und er möge sie aus dem Vertrag entlassen, dass sie sofort die Firma verlassen können. Dann sagt sie, darauf wird er nicht eingehen. So, ich habe auch schon dran gedacht. Darum schreiben sie noch hinterher. Wenn er nicht damit einverstanden ist, dann werden sie seine Frau bitten, dass sie ihm doch den Rat gibt, sie zu entlassen. Ja, sagt sie, dann werde ich mich auf der Stelle rausschmeißen. Sag ich, ja, das möchte ich ja. Dann schreiben Sie den Brief und morgen kommen Sie wieder, bringen Sie mir eine Kopie. Am anderen Abend kam das Mädchen wieder in die Seelsorge, brachte mir die Kopie und was ist geworden? Sie sagt, ich habe den Brief heute Morgen dem Chef gebracht. Kurz darauf hat er mich in sein Zimmer gebeten, wurde so wütend und hat gesagt, Sie können auf der Stelle gehen. Und dann hat sie ihre Sachen gepackt und dann ist sie gegangen. Und am Abend war sie im Seelsorgezelt, ihr Lieben, und dann sind wir zusammen auf die Knie. Und dieses Mädchen hat Buße getan und um Vergebung gebeten. Diesen ganzen Schmutz Jesus gebracht und dann Jesus aufgenommen in ihr Herz und Leben. Damals war es einfach eine neue Arbeitsstelle zu finden. Und ein paar Tage später hat sie mir dann schon gesagt, sie hat schon wieder eine neue Stelle. Und dann vergingen ein paar Jahre und dann trafen wir uns wieder in einer großen Veranstaltung in Wetzikon, im Zürcher Oberland. Und dann hat sie mir erzählt, was in den Jahren dazwischen gelaufen war. Inzwischen verheiratet, eine schöne Familie. Und sie hat mir gedankt, dass ich damals so brutal ihr gesagt habe, was sie jetzt tun soll. Verkaufe alles. Löse dich davon. Raus aus dieser Firma. Weil ich damals einfach den Eindruck hatte, sie wird sonst nicht frei, wenn sie in der Nähe dieses Mannes bleibt. Ihr Lieben, egal was uns passiert ist, egal wo wir reingerasselt sind, und wenn es Ehebruch war, wie bei diesem Mädchen, von dem ich eben gerade geredet habe, wenn jemand damit zu Jesus kommt, dann wird ihm ja vergeben. Und ich frage dich einmal heute Abend, lieber Zuhörer, sag, was hast du bis jetzt unternommen, um aus deinem Sündenelend rauszukommen? Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Manch einer wird nur darum nicht frei, weil er nie ganze Sache gemacht hat. Als unser Martin, unser Jüngster, im ersten Schuljahr war. Da saß er einmal am Tisch, machte Schularbeiten. In der ersten Zeit hatten sie mit Griffel geschrieben. Ich weiß nicht, ist das heute auch noch so? Ganz am Anfang. Und dann haben sie mit Bleistift geschrieben. Das kann man ja wegradieren, wenn man Fehler gemacht hat. Und dann kam die Zeit, wo sie zum ersten Mal mit Tinte schreiben mussten. Und dann hat Martin da etwas geschrieben in seinem neuen Heft. Und dann gab es mit einem Mal einen Klecks. Und dann wollte er das wegradieren und das ging nicht. Und dann hat er noch ein bisschen Spucke zur Hilfe genommen und hat radiert. Und dann ging's. Dann ging's weg. Aber das Papier ging mit. Und dann hatte er mit einmal ein Loch in seinem Blatt. Und dann kamen auch noch die Tränen. Das war eine Sauerei da. Und dann saß er da vor seinem Heft und ich war ein Stück entfernt und merkte aber, dass er da im Gange war und schluchzte und war fix und fertig. Und dann kam ich und habe darüber geguckt und sah das Elend. Oh. Und dann wollte ich ihm helfen. Dann hat er es auch noch zugedeckt. Sag ich, Martin, ich helfe dir. Das geht aber nicht. Sag ich, doch, das geht. Ich weiß, wie man das macht. Nein, das geht nicht. Und komm mal, Martin. Und dann endlich war er bereit, mich da mal ranzulassen. Und dann habe ich das Blatt vorsichtig rausgezogen. Das hintere auch. Mit einmal hat er wieder ein neues Heft. Und dann hat er mich angestrahlt. Da war er gar nicht drauf gekommen. Das Blatt, das kaputte Blatt hatte ich rausgenommen, das hintere auch. Mit einmal hatte er wieder ein neues Heft. Ihr Lieben, und als das damals da passierte, da war ich ja schon viele Jahre Prediger, da habe ich gedacht, genau so ist das, wenn man zu Jesus kommt. Und wenn man ganz zerlumpt kommt und wenn da Löcher drin sind und alles verdreckt ist, wenn man zu Jesus Christus kommt, dann nimmt Jesus das weg. Jesus kommt nicht mit dem Radiergummi, Jesus fummelt nicht da dran herum, sondern Jesus nimmt das alte Leben weg und gibt uns ein neues Leben, ein neues Herz. Das alte ist vergangen, seht, neues ist geworden. Das hat damals das Mädchen da in der Schweiz in der Evangelisation erlebt. Sie hat alles verkauft und Jesus hat ihr Leben unendlich reich gemacht. Von diesem jungen Mann haben wir vorhin gehört, er kam zur richtigen Person. Er erkannte, es gibt nur einen, der mir helfen kann, und das ist Jesus. Zweitens, er kam mit der richtigen Einstellung. Er erkannte, Erlösung ist ein Geschenk. Drittens, er kam mit der richtigen Frage, was muss ich tun? Viertens, er bekam die richtige Antwort. Wir haben sie gerade gehört, verkaufe alles, was du hast, und dann komm und folge mir nach. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ihr Lieben, jetzt kommt eine der traurigsten Geschichten der Bibel. Eine der traurigsten Geschichten der Bibel. Fünftens, er traf die falsche Entscheidung. Er traf die falsche Entscheidung. Da steht in Vers 22, als der junge Mann das hörte, ging er traurig davon, denn er hatte großen Besitz. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Er traf die falsche Entscheidung. Ihr Lieben, ich glaube, dass es zwei Arten von Verlorenen gibt. Und jetzt solltet ihr mal gut hinhören, besonders solche, die in christlichen Familien aufgewachsen sind. Ich glaube, dass es zwei Arten von Verlorenen gibt. Viele Menschen sind weit weg von Jesus. Sie wollen auch gar nichts mit ihm zu tun haben. Sie leben in der Sünde und eines Tages sterben sie und sie gehen in die ewige Verdammnis. Und dann gibt es die andere Gruppe, Menschen, die ganz dicht bei Jesus sind, ganz dicht an der Tür. Die hören das alles, die singen sogar mit, sind ganz dicht dran. Manche haben sogar schon mal so eine Art Entscheidung getroffen und dann irgendwann setzen sie sich ab und sie machen nie ganze Sache. Die Geschichte vom reichen Jüngling ist eine sehr traurige Geschichte. Aber vielleicht ist das deine Geschichte, junger Mann. Heute Abend bist du noch ganz dicht dran. Wo wirst du in einem Jahr sein oder in 5 Jahren? Vielleicht ist das deine Geschichte.
Wie oft hat sich diese Geschichte im Laufe der Zeit wiederholt? Er hat alles gewusst, dieser junge Mann. Er hat die beste Antwort bekommen, die er haben konnte. Aber er traf die falsche Entscheidung. Wenn es einen Zustand in der Verdammnis gibt, der schrecklicher ist als der andere, dann ist es sicher der Zustand derer, die ganz dicht dran waren und dann trotzdem am Ziel vorbeigegangen sind. Trotzdem Jesus den Rücken gekehrt haben. Und manche solche sitzen wahrscheinlich heute Abend hier. Jesus sagt, verkaufe alles. Ich habe schon gehört, dass jemand fragte, ist das nicht etwas hart? Wie konnte Jesus so etwas fordern? Ist Gott nicht manchmal hart? Nein, Gott ist nicht hart, sondern Gott ist Liebe. Jesus wusste, sein Erbe macht ihn kaputt. Darum muss er da raus. Jesus hatte für ihn einen ganz wunderbaren Plan. Ich weiß nicht, was dein Feind ist. Vielleicht lebst du in einer sündigen Beziehung und du weißt ganz genau, diese Freundschaft ist nicht richtig. Nach der Bibel ist das falsch, was ich hier mache. Bitte löse diese Freundschaft heute noch auf. Schreib heute Abend einen Brief und schreib hinein in den Brief, dass du keine Antwort darauf erwartest, auch keine Antwort darauf wünschst. Du hast erkannt, dass diese Beziehung falsch ist, ganz falsch ist und du möchtest sie auflösen und dann ist das für dich abgeschlossen. Und wenn ein Brief von der Stelle kommt, dann öffne ihn nicht, dann wirf ihn weg. Oder bring ihm einen Seelsorger, falls da noch etwas zu regeln wäre. Vielleicht lebst du sogar im Ehebruch, verheiratet. Niemand ahnt etwas davon, was hinter dem Rücken läuft. Bitte wirf diesen Feind raus aus deinem Leben. Zu uns kam ein Alkoholiker in den Gottesdienst. Der Alkoholiker wollte Christ werden. Wir sind in sein Haus und haben alles rausgeräumt. Und nicht nur die Flaschen, sondern auch die Gläser, aus denen er getrunken hat. Wir haben das alles rausgeräumt aus seinem Haus. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und er hat nie mehr einen Tropfen Alkohol angerührt von dem Abend an. Weil das so ein klarer Schnitt war. Eine so klare Trennung von dem Alten. Wirf den Feind raus. Vielleicht machst du unsaubere Geschäfte. Du weißt genau, was meine Hände da tun, das ist nicht richtig. Vielleicht gehst du Wege, die Jesus nie gehen würde. Schmeiß den Feind raus. Vielleicht ist es auch ganz was anderes. Eigenliebe, Empfindlichkeit, Geiz und Neid und solche Dinge. Vielleicht ist es auch Menschenfurcht. Vielleicht solltest du längst mit Jesus ins Reine kommen, aber du schämst dich vor deinen Arbeitskollegen und was weiß ich was. Ihr Lieben, als ich mich bekehrte, war ich 20, ja, fast 21. Und ich hatte eine feste Freundin. Wir hatten uns sehr, sehr gern. Wirklich. Ich glaube, das war von beiden Seiten so. Wir hatten Pläne fürs Leben, was wir schon alles besprochen hatten, was wir einmal tun wollten. Sie war damals in Bremen und ich in der Nähe von Celle, als ich mich bekehrte durch ein Buch von Werner Heugelbach. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich habe etwas Gewaltiges erlebt. Aber das ist noch Geheimnis. Erzähle ich dir alles, wenn du kommst. Manchmal fuhr ich hin, besuchte sie. Manchmal kam sie, weil ihre Eltern da auch wohnten. Sie war dran. Am nächsten Sonntag kam sie. Und dann waren wir zusammen am Sonntagnachmittag. Stunden. Und ich habe versucht, ihr das verständlich zu machen, was ich erlebt habe. Es war schrecklich. Es war so schrecklich. Ich kannte mein Mädchen nicht mehr. Bist du wahnsinnig? Bist du verrückt geworden? Sag mal, bei dir tickt's nicht mehr richtig. Und so jung und jetzt sowas. Und ohne mich, ohne mich. So hatte ich sie nie erlebt. Ihre Augen, ihr Gesichtsausdruck, ihre Stimme, ihre Reaktion, das war alles so anders als sonst. Ihr Lieben, das hat Stunden gedauert. Ich wollte sie für Jesus gewinnen. Sie wollte mich von Jesus wegziehen. An dem Abend gingen unsere Wege auseinander für immer. Für immer. Wir haben uns nie mehr gesehen. Ich habe später etwas gehört über ihren weiteren Weg. Der war nicht gut. bin ich froh, immer noch froh, dass Jesus mir an dem Sonntagabend Gnade und Kraft gegeben hat zu einer Entscheidung für ihn. Ich wusste mit einmal, hier geht es um entweder oder. Bleibe ich ihm treu, dann geht diese Beziehung nicht. Oder schraube ich zurück und wir gehen zusammen weiter. Schmeiß den Feind raus. Es geht natürlich nicht, wenn du verheiratet bist und dich bekehrst. Dann hast du dich gebunden fürs Leben. Und dann solltest du mit viel Gebet und Geduld alles dran setzen, um diese Beziehung irgendwie zu befruchten. Und in vielen Fällen ist es ja dann so, dass auch der Partner dann eines Tages zu Jesus findet, manchmal sogar sehr schnell. Im Markus 10, Vers 24 steht, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Also die Bibelstelle hat mich schon oft beschäftigt. Wie meint Jesus denn das? Wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Wenn ich heute Abend einlade zur Bekehrung, wenn ich heute Abend einlade zur Entscheidung, dann sitzen hier Menschen in der Halle, die wissen ganz genau, dies ist mein Abend. Dies ist meine Stunde. Dies ist meine Gelegenheit. Jesus meint mich persönlich. Ich sollte mich heute Abend bekehren. Und dann beginnt dieser innere Kampf. Ihr Lieben, das ist so. Das sagt sogar Jesus. Wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? In Lukas Kapitel 13 fragen einige Leute Jesus, Meister, Meister, gibt es nur wenige, die ins Reich Gottes kommen? Meinst du, Meister, dass nur wenige ins Reich Gottes kommen? Da gibt Jesus eine indirekte Antwort. Und Jesus sagt, ringet danach oder ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Eine Bekehrung ist normalerweise mit einem ganz großen inneren Kampf verbunden. Und je länger ich Evangelist bin, umso mehr bin ich der Meinung, dass leichte Bekehrungen, so hoppla hopp, oh, das mache ich auch, in der Regel nicht viel wert sind. Bekehrungen sind fast immer echte Bekehrungen mit einem großen inneren Kampf verbunden. Manchmal gehen schlaflose Nächte voraus. Wie oft haben Menschen mir erzählt, seit der Predigt bin ich nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nachts bin ich wach geworden, habe gegrübelt. Stimmt das wirklich, was der da sagt? Dann habe ich die Kassette nochmal gehört, dann habe ich sie noch einmal gehört. Und dann bin ich in die Gemeinde gegangen und dann wollte ich in die Seelsorge. Dann habe ich mich geschämt und dann habe ich angerufen bei einem Ältesten und dann haben wir uns getroffen. Und dann endlich. Was sind das manchmal für Kämpfe, die da vorausgehen? Und wenn du das heute Abend hier irgendwie spürst, bitte reiß dich los. Jesus sagt, ringet darum. Du musst dich einmal durchringen. Du musst einfach einmal sagen, so und jetzt mache ich es. Denn der dich hindert, ist der Teufel. Das sind eigentlich nicht die Menschen hier. Die Menschen freuen sich, wenn du endlich kommst. Sondern der Teufel möchte nicht, dass du frei wirst und ein neues Leben beginnst. Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. In Johannes Kapitel 10 steht von Vers 9 an, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, das ist der Teufel, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie leben und alles in Fülle haben sollen. Jesus sagt, Leben steht dir zur Verfügung, ihr jungen Leute. Ah, was bin ich froh, dass ich mich so früh bekehrt habe. Und hätte ich es früher gewusst, es hat mir ja niemand gesagt. Meine Eltern waren nicht bekehrt, meine ganze Verwandtschaft nicht bekehrt. In unserem Dorf gab es so etwas überhaupt nicht. Aber dann kam das Buch von Werner Heugelbach. Mit 20 fing mein Leben an. Was bin ich nur froh darüber, dass ich mich jung bekehren konnte und dass Jesus mein Leben in den Griff bekommen hat und etwas daraus gemacht hat. Leben steht dir zur Verfügung, sagt Jesus, wenn du zwei Dinge tust. Das ist die Antwort in dieser Geschichte. Was muss ich tun? Leben steht dir zur Verfügung, wenn du zwei Dinge tust. Erstens, Lass los, was dich daran hindert, dich zu bekehren. Überleg jetzt einmal, was ist das? Was hindert dich daran, heute Abend hierher zu kommen? Und zu sagen, heute Abend gehe ich nach vorn und gebe Jesus mein Herz. Sag, was hindert dich daran? Was könnte das sein? Jesus sagt, lass los, löse dich, trenne dich von dem, was dich hindert, dich zu bekehren. Und zweitens, und komm zu mir und folge mir nach. Ich bin schon heute Nachmittag hierher gekommen. Vor der Versammlung hatte ich noch genug Zeit und habe da im Seelsorgeraum ganze Zeit allein gesessen und über den Abend, über die Predigt nachgedacht und gebetet. Und dann kam mir so der Gedanke, dieser junge Mann, der damals lebte vor 2000 Jahren, der ist ja dann gestorben, dieser junge Mann wird einmal auferstehen, am jüngsten Tag wird er vor dem Richter stehen. Jesus wird der Weltenrichter sein. Jesus sagt doch im Johannesevangelium, der Vater richtet keinen. Alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Jesus Christus wird am jüngsten Tag auf dem großen weißen Thron sitzen und dann wird er die Welt richten. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo dieser einst so reiche junge Mann vor Jesus steht. Und vielleicht wird er dann fragen, Meister, guter Meister, kennst du mich nicht mehr? Kennst du mich nicht mehr? Ich war doch damals bei dir in der Evangelisation. Ich weiß noch genau, über was du geredet hast. Und ich bin doch noch zurückgeblieben. Wir hatten doch noch ein Gespräch unter vier Augen. Du hast mir damals auch Ratschläge gegeben, aber das kam alles so plötzlich und ich konnte mich dann nicht gleich durchringen und ich dachte, ich muss erst mal darüber schlafen. Ich bin dann weggegangen und ich hätte dich gern noch mal gehört, aber du warst ja nie mehr in unserer Gegend. Und guter Meister, du kennst mich doch. Und Jesus wird sagen, gehe von mir, du Verfluchter. Dich habe ich nie erkannt. Ihr Lieben, Gott ist doch kein Hampelmann, mit dem man herumspielen kann. Und am Ende soll er beide Augen zudrücken und so tun, als wäre nichts gewesen. Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn Gott dir seine Hand entgegenschlägt, mit einer solchen Liebe, dass er bereit ist, deine ganze Schuld zuzudecken und dir einen ganz neuen Anfang zu schenken, was ist das für ein Erbarmen? Und manche von uns hat er schon einige Male gerufen, komm, komm, komm endlich, komm. Und du sagst, nein, danke, nein, danke. Und am Ende soll er dann so tun, als wäre nichts gewesen. Ihr Lieben, so geht das nicht. Was wird das einmal für ein Erschrecken geben in der Ewigkeit? In einem Lied heißt es, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Lieber Zuhörer, Jesus möchte dich annehmen. Jesus möchte dir alles vergeben. Jesus möchte dir ein neues Leben schenken. Jesus möchte in dein Leben kommen, das Steuer übernehmen und aus deinem Leben etwas machen zu seiner Ehre, sodass auch du am Ende deiner Reise einmal sagen kannst, oh, wie gut, dass ich das damals gemacht habe. Der Weg mit Gott hat sich gelohnt. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo und da half eine Bibelschule mit. Jeden Abend kamen die Bibelschüler, Bibelschülerinnen alle und die Bibellehrer waren dabei und haben dann mitgeholfen im Programm, Zeugnis gegeben, Lieder gesungen, Musik gemacht und so weiter. Das war eine wertvolle Hilfe. An einem Abend sang die ganze Schar der Bibelschüler ein Lied, das war neu für mich, liegt aber schon Jahre zurück. Inzwischen ist es kein neues Lied mehr. Aber damals habe ich das erste Mal gehört. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Dann kam der nächste Vers und dann wieder dieser Refrain. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Ich möchte es heute denen zurufen, die immer noch zögern, die immer noch so an der Schwelle stehen. Mach ich's, mach ich's nicht. Ihr lieben Männer und Frauen, ihr Ehepaare, ihr jungen Männer und jungen Mädchen, ihr Teenager, wenn du noch nicht bekehrt bist, so nennt die Bibel das, wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, wenn du diesen letzten ganzen Schritt zu Jesus hin noch nicht getan hast, vielleicht wolltest du es schon ein paar Mal, vielleicht hast du es sogar allein schon mal versucht und das hat dann doch nicht richtig geklappt, bitte komm heute Abend. Tu den Schritt heute Abend und dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser wichtigsten Entscheidung im Leben. Amen.